Ich hoffe, dem Unternehmen geht es aktuell sehr gut. Aber das ist leider nicht immer der Fall und es kann ja auch sein, dass das in Zukunft einmal anders aussieht. Und wie man also sagt, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, so ist es auch mit dem Wissen, dann macht es absolut Sinn, dass du heute dir einmal lernst, auf was du musst achten, wenn es einmal nicht so gut läuft. Wir reden nämlich heute darüber, was ist ein Konkurs, was ist eine Überschuldung. Und ich habe selber unzählige Jahre Buchhaltung gehabt, aber einige Sachen sind einfach so technisch, dass es auch für mich irgendwie manchmal nicht so verständlich ist. Darum habe ich heute den Experten bei mir, nämlich den Marco Kratzer von der Across Advisory. Und wir reden nicht nur darum, was das genau ist, sondern vielleicht auch noch darum, wie dass du das kannst verhindern kannst, was dass du dann kannst machen. Weil ein guter Treuhänder kann dich da extrem unterstützen. Der kann dir nicht einfach Umsatz herzaubern, aber er kann dir helfen. Es gibt auch ganz andere Wege, um einfach ans Ziel zu kommen und vielleicht so einen Konkurs verhindern. Und darum freue ich mich extrem auf die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird unterstützt von der BKW. Du arbeitest in der IT und suchst spannende Projekte und innovative Technologien. Du willst dich kontinuierlich weiterentwickeln und suchst einen Arbeitgeber, der dir das ermöglicht. Du willst Flexibilität durch Jahresarbeitszeit und einen Job in einer zukunftssicheren Branche? Dann ist die BKW genau die richtige Arbeitgeberin für dich. Mehr Informationen zu allen offenen Stellen und weitere Infos unter bkw.ch/itjobs. Hallo Marco, schön bist du da, wie geht's?
Hoi Nico. Schön, dass du mich da hast. Mir geht es aktuell wieder gut. Ich war ein bisschen Stress die letzten drei Wochen. Treuhandexpertenprüfungen gehabt. Sind ein bisschen happy gewesen, aber jetzt ist wieder alles im Lot.
Ich drücke dir die Daumen, dass du das erreichst und dass es gelangt hat. Wann weißt du es?
Bis in Woche 27, so bis 4.7. sollte ich es wissen. Okay. Ja, andere haben sich 3 Monate vorbereitet und dann Sabbaticals oder was auch immer genommen, Auszeit unbezahlt. Und ich habe gefunden, 3 Wochen vor den Prüfungen schnell ein bisschen reinlernen, langt. Jetzt, das finden wir raus, ob es gelangt hat oder nicht. Schlussendlich muss ich ehrlich sagen, die Weiterbildung habe ich gemacht, dass ich genau über so Sachen, wo wir jetzt heute drüber reden, up to date bin, dass ich auch das Wissen haben, weil es hat mir schon einiges gebracht. Es ist nicht so easy gewesen, auch Studium währenddessen, aber es hat mir viel Wissen gebracht, wo ich sage so, ja, vorher hätte ich mich jetzt bei diesen Spezialfällen, es geht ja wirklich um Spezialfälle, nicht so getraut. Und natürlich jetzt auch größere Firmen. Also früher hatte ich so bis 50 Mitarbeiter, ist so max gewesen. Jetzt betreuen wir internationale Kunden, wo in der Schweiz nur einen Teil haben und weltweit über 10.000 Mitarbeiter haben. Und das hätte ich früher, hätte ich ehrlich gesagt, das wäre die grosse Hausnummer.
Cool. Ich hoffe natürlich, es hat gelangt und sonst kannst du das sicher irgendwann dann auch nachholen, aber du wirst das schon gemacht haben.
Ja, ja. Nächstes Jahr sonst.
Gut. Hey, es ist ja heute ein spezielles Thema. Und du sagst mir, bei fast allen Anfragen, wenn ich dir sage, hey komm, lass uns über das Thema reden, dann sind die alle immer heikel, weil das Treuhand hat irgendwie so einen grossen Graubereich, dass die wenigsten sich getrauen, öffentlich darüber zu reden, weil man kann eigentlich nur das Falsche sagen. Und darum bin ich umso froher, dass du trotzdem immer dabei bist und dich getraust, einmal etwas rauszuhauen, was vielleicht so ein bisschen im Graubereich ist. Und es ist auch ganz konkret, eben, die Anfrage ist von meiner Seite her gekommen über das Thema. Und zwar, weil ich einfach von einem Podcast-Hörer gehört habe, dass er mit genau dieser Thematik zu der Across Advisory gewechselt hat und ihr ihm extrem gut haben können helfen und eben, ich sage jetzt, einen Konkurs haben können abwenden. Und dann habe ich gedacht, mega cool, darum würde ich doch das gerne auch mal ein bisschen breiter mit dir diskutieren und in der Öffentlichkeit. Ja, also ich freue mich jetzt, darüber zu reden. Darum, als erste Frage vielleicht gerade mal, es gibt so verschiedene Begriffe, wo man synonymisiert, das Wort gibt es wahrscheinlich nicht, wo man als Synonym verwendet, aber ich weiss nicht, ob das auch wirklich das Gleiche ist, zum Beispiel eben ein Konkurs oder eine Überschuldung. Mhm. Oder dann irgendwie da gibt es...
Kapitalverlust.
Genau.
Es gibt so ganz viele Begriffe. Zahlungsunfähigkeit, Kapitalverlust, Überschuldung, Konkurs.
Insolvenz ist sehr
interessant. Insolvenz. Genau, einfach so Sachen. Aber ich werde ein bisschen vorher anfangen. Nur mal einen Schritt zurück. Eigentlich heisst all das, kommt erst zu tragen, wenn es dem Unternehmen nicht so gut geht, denkt man. Also grundsätzlich. Aber dort ist schon für viele Hörer sagen so, ja, meinem Unternehmen geht es ja gut, ich stelle jetzt ab. Passen dort auf, weil auch schon Startups, wir betreuen einige Startups, die haben einen Kapitalverlust, ich komme nachher drauf, was es ist, und die haben das gar nicht gemerkt. Weil sie denken, ja, es geht ja gut, es geht ja alles gut und alles ist gut. Und dann gibt es im neuen Aktienrecht gibt es verschärfte Massnahmen, die man treffen muss, wo wir noch nicht sicher sind, was die Auswirkungen sind in der Zukunft. Wie du gesagt hast, das Thema ist sehr heikel, weil ich bin auch kein Anwalt. Und es gibt immer wieder neue Entscheide. Und darum, wenn wenig Leute über so Sachen eigentlich Aussagen treffen, aber wir probieren es jetzt in dieser Folge, dass wir dort ein bisschen Licht ins Dunkle bringen für alle Unternehmer, die sagen, betrifft mich das überhaupt? Ich würde oben anfangen. Oder hast du eine andere Idee?
Nein, das ist gut. Ich wollte nur das auch nochmal sagen. Eben gerade Startups, der Punkt ist, es ist egal, ob so ein Kapitalverlust budgetiert und kalkuliert ist und man weiss, dass man am Anfang einfach einen guten Teil von seinem Kapital verbrennt, weil das part of the game ist. Das ist eigentlich egal, ob das absichtlich ist, ob das bewusst ist oder unbewusst. Der Punkt ist einfach, ab einem gewissen Punkt muss man reagieren. Sonst kann das böse Folgen haben. Wir haben im Vorgespräch darüber geredet, darum weiss ich, du hast gesagt, es gibt eben, weil es so neu ist, also es ist eigentlich aus der Revision vom Aktienrecht im Jahr 2023 entstanden, gibt es noch keinen Bundesgerichtsentscheid, wo das jetzt oder bestätigt oder zu wenig, wo genau sagt, was passiert, aber im Moment ist so ein bisschen Unsicherheit da. Und es kann dazu führen, dass man einfach langfristige Problematiken hat, wenn man bei so einem Kapitalverlust nicht richtig reagiert. Auf das können wir sicher sprechen, aber dann fang du an. Was heisst für dich oben anfangen?
Oben anfangen heisst eigentlich, ich habe mir ein paar Unterlagen zugelegt. Eigentlich fängt es mit dem Symptom an, dass ein Umsatz rückläufig ist, dass Verlust am Marktanteil, dass gewisse Sachen nicht funktionieren im Geschäft. Also, es fängt eigentlich dort an, dass das Unternehmen in Schieflage geratet, aber das kann 36 Monate, also 3 Jahre, vorher anfangen. Und das muss der Treuhänder, besser gesagt der Inhaber, der CFO, CEO, die Revisionsstelle, das Wichtigste ist Früherkennung. Das haben wir jetzt in der Vergangenheit gelernt. Umso früher man es erkennt, umso wahrscheinlicher ist, dass man es beheben kann. Umso später man im Prozess einsteigt. Jetzt bei dem Kunden sind wir relativ in der Mitte eingestiegen. Wir haben die Kurve noch gekratzt. Und wir haben das ist nicht nur ein Fall. Wir haben jetzt das Jahr etwa 6 oder 7 sogar Konkurs aufgehoben. Und dort ist eigentlich das früheste Erkennen ist das Wichtigste. Sobald du merkst, als die Zuhörer, es geht nicht mehr so gut, es ist rückläufig, wir haben weniger Gewinn, dann, und die Abwärtsspirale, der Fortlauf nimmt, droht irgendwann Zahlungsunfähigkeit. Oder besser gesagt, dass es der Cash nicht mehr so gut da ist. Und dann gibt's eigentlich die Massnahmen daraus raus. Also das merkt man immer so. Das sind so die Vorzeichen. Umsatz geht zurück, Kosten bleiben unverändert, weniger Gewinn. Und dann muss man handeln. Und dann gibt es Massnahmen dazu, um die Zahlungsfähigkeit eigentlich wieder mittelfristig herzustellen. Wie du vorher gesagt hast, kann ich nicht als Treuhänder Umsatz zaubern. Sonst wäre ich, keine was, Coach. aber ich kann, wir können mit ein paar Massnahmen die Zahlungsfähigkeit sicher beeinflussen und wieder gerade biegen, sagen wir es so, oder in die Richtung, oder verlängsamen sicher das.
Also eigentlich, dass ihr könnt im Unternehmen Zeit gewinnen, dass er auch wieder mehr Umsatz machen kann oder intern das, was nicht funktioniert, auch kann, ja, Zeit hat, um das wieder erledigen, um das irgendwie wieder richtig zu stellen.
Dann, wenn wir dort, wir können ja nachher ein bisschen darauf eingehen, was sind die Massnahmen in allen drei Stadien. Dann gibt es den Kapitalverlust. Also der Kapitalverlust ist, ich kann euch den Gesetzesartikel nennen, der ist 725a Absatz 1 Uhr. Wenn ihr mal dort lesen wollt, dort innen ist es so. Es ist, der Gesetzestext ist relativ kompliziert. Aber ich muss mir das so vorstellen, es ist das Eigenkapital, also bei der Aktiengesellschaft, Aktienkapital, bei der GmbH, Gesellschaftskapital, also Stammkapital. Gehen wir mal von einer Aktiengesellschaft aus, 100.000. Man hat noch keine gesetzliche Reserve, es ist neu gegründet. Im ersten Jahr, weil die müssen wir dazu rechnen, dass er dort die richtige Berechnung kommt. Einfach für euch ist es die Hälfte. Wenn ihr weniger als die Hälfte habt vom Aktienkapital als Eigenkapital nachher, weil ihr einen Verlust gemacht von 51.000 Franken im ersten Jahr, dann sind ihr schon im Kapitalverlust drin. Und das ist das, was der Nico vorhin gesagt hat, für Startups im ersten Jahr ist das gang und gäbe. Das sehen wir immer wieder, dass sie 100.000 Aktienkapital nehmen, also einzahlen, mal angegründet, mal anfangen und dann mehr als 50.000 Franken Verlust im ersten Jahr machen. Und dort ist schon die erste Hürde oder das erste Hintertür, sagen wir es mal so.
Also ich glaube, die Problematik ist ja, dass man dann als Gründerin oder Gründer das Gefühl hat, ich habe ja noch 49.000 Franken, ich kann ja meine Rechnungen noch zahlen, ich bin ja noch nicht zahlungsunfähig und darum ist man sich nicht bewusst, dass man gesetzlich trotzdem muss reagieren, aber wegen dem Gesetzesartikel muss man eben eigentlich dann etwas machen. Was ist das, was man muss machen?
Ja, ich habe ein bisschen bei einem Kapitalverlust ist es so, es gibt mal zuerst mal feststellen, eigentlich, dass man einen hat. Das ist mal das Erste. Und dann muss eigentlich der VR plus die Revisionsstelle, wenn man eine hat, das ist eben noch das Tricky, handeln. Und eigentlich dann müsste man, wenn man keine hat, das ist eben
die eigentlich der große. Keine.
Die meisten haben keine, weil du weniger als 10 Mitarbeiter musst du dich nicht eingeschränkt revidieren lassen. Und das machen wenig am Anfang, weil es kostet nur Geld. So eine eingeschränkte Revision kostet irgendwie von 2'000 bis 7'000 Franken in dem kleinen Bereich. Und das machen wenig. Wenig wollen das Geld ausgeben. Und dann du musst deine Jahresrechnung, wenn du einen Kapitalverlust hast, per Gesetz wegen prüfen lassen. Du musst keine Revisionsstelle eintragen lassen. Also du musst sie nicht im Handelsregister, sie wird nicht Organ. Aber sie muss deine Jahresrechnung prüfen, von Gesetzes wegen. Und das ist jetzt auch trotz Opting-out. Also Opting-out heisst Verzicht auf Revisionsstelle. Du musst das machen. Und das machen sehr wenig. Das machen, wenn ich jetzt Hausnummern sage, von 100, habe ich das Gefühl, das ist jetzt meine Meinung, machen es 70%, also 70 Unternehmen nicht.
Also das heisst eben, von 100 Unternehmen, die den Kapitalverlust haben, also wo von ihrem Eigenkapital nur noch weniger als die Hälfte übrig ist, das ist der Moment, wo sie müssten reagieren, wo sie müssten merken, jetzt muss ich, obwohl ich eigentlich keine eingeschränkte Revision habe, jetzt muss ich eine machen, von Gesetzes wegen. Und du denkst, von diesen 100 machen das 70 nicht, weil sie sich nicht bewusst sind. Und ich glaube auch noch, vor dieser Revision ist das auch noch fast so gewesen, oder? Also das ist jetzt 2013 die Änderung gegeben.
23.
Wo habe ich es falsch gesagt? Ja. 23 ist eben die
das neue Aktienrecht.
neue Aktienrechte rausgekommen und darum muss man das neu machen. Vorher ist es eigentlich so gewesen, dass man meistens im Normalfall, wenn dann eben das Unternehmen nachher gut gelaufen ist und nicht zu einem Konkurs gekommen ist, dann hat das nie irgendjemand interessiert. Das Problem ist gewesen, wenn es vielleicht gleich einen Konkurs gegeben hat, dann hättest du müssen früher reagieren und dann hätte es auch können sein. Aber wenn es eigentlich dem Unternehmen wieder gut gegangen ist, ist das noch nicht so ein Thema gewesen in dem Fall. Eben, du bist Experte. Richtig. Aber heute ist es so, du musst reagieren. Was könnten die Folgen sein? Theoretisch, weil, wie du gesagt hast, es gibt noch nicht genug Gerichtsentscheid, wo das wirklich, sage ich jetzt mal, definitiv festhaltet. Aber was könnte es denn so Problematik sein, wenn ich das jetzt als Start-up-Unternehmen nicht mache?
Ja, es gibt eigentlich, das ist so ein bisschen das. Man hat das eingeführt und gesagt, ja, man muss und man sollte und alles Mögliche. Aber jetzt, ich bin jetzt auch nicht so happy mit dem, so mit den 50%, weil ja, man hat schon wenig Geld und dann muss man noch Geld ausgeben und. Aber es ist, ich weiss, wieso man es hat gemacht, oder? Man hat die Konkurs und all das Zeug wollen, wie soll ich sagen, ein bisschen Riegel schieben und sagt, okay, man will früher kann ich. Aber dort, die Massnahmen daraus, oder was die Konsequenz daraus ist, die du angesprochen hast, sind klar, was man sagt, aber die Auswirkungen sind noch nicht klar. Das heisst, es ist ja so, wenn du das nicht machst, heisst es, dass zukünftige, also die GVs, wo du abhaltest in der Zukunft, also Generalversammlungen oder Gesellschaftsversammlungen, die, wo du abhaltest, sind nichtig. Nichtig heisst unwirksam. Und wenn du das nicht gemacht hast, so zukünftig, und wenn du in diesen Jahren Dividenden ausschüttest, in den zukünftigen Jahren, es geht dann wieder besser und du schüttest Dividenden aus, es funktioniert alles, dann machst du mal zum Beispiel einen Exit oder holst andere Investoren oder was auch immer. Und theoretisch, das ist das, was du angesprochen hast mit dem Bundesgerichtsentscheid und so. Theoretisch, man ist sich noch nicht ganz sicher, ob das durchgesetzt, also das durchgesetzt wird, dass die wirklich nichtig wären, weil man müsste alles rückgängig machen. Man müsste all das, die Dividendenausschüttung und all die Beschlüsse theoretisch rückgängig machen, weil sie ja nichtig sind. Und das würde so einen administrativen Aufwand und Steuern auslösen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das Stand heute, wenn ich ein Unternehmen betreue, wo 5 Jahre rückwirkend ich alles müsste aufmachen, Dividendenbeschlüsse, all die Meldungen, Nichtig, Steuererklärungen, was das alles auslöst, ich wüsste wirklich nicht, wenn ich den ersten Case habe, was ich hoffentlich nicht wird haben, aber wenn ich, es kommt immer so, dass ich den wird haben, müsste ich wirklich mal kurz tief schnaufen und sagen, okay, was muss ich jetzt alles rückgängig machen oder was passiert jetzt alles? Das ist eigentlich das Problem. Und darum haben viele Angst und sagen, ich muss das machen. Ich muss die Revision machen. Wenn ich es nicht mache, das sind die 30%, die es wissen. Dann gibt es vielleicht auch nochmal etwa 30%, die es wissen, aber einfach nicht machen, weil sie sagen, ja, ist eh meine eigene AG. Und ich verkaufe sie nie und alles Mögliche und dies und das. Verstehe ich auch voll. Dort, wo du vorher angesprochen hast, ich als Treuhänder von Gesetzes wegen muss ich es ihnen sagen. Ob sie es nachher machen, ist ein bisschen ihnen überlassen. Ich muss es ihnen einfach wirklich ans Herz legen. Weil in Zukunft, wenn sie sagen, ja Marco, wieso hast du nicht gesagt? Dann ist es einfach blöd. Sagen wir es mal so. Und das ist eigentlich das grösste Risiko, das passieren kann. Oder das grösste. Das zweite ist nachher eigentlich, dass es nachher weiter runtergeht. Und dann sind wir im nächsten Thema. Dann sind wir in der Überschuldung.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und bietet dir den bequemsten Weg zu deinem Unternehmen. Alles aus einer Hand, Gründungen ohne Notartermin sowie eine Bestpreisgarantie. Willst auch du deine Idee leben? Dann gang auf www.fasoon.ch. Wenn gründen, dann mit Fasoon. Noch kurz eine ganz spezifische Frage, einfach um es komplett zu haben. Du hast gesagt, eigentlich müsste man die gesetzlichen Reserven auch reinnehmen. Und eventuell auch die freie Reserve, das weiss ich nicht. Also,
Nein.
Gut, gesetzliche Reserve heisst ja, dass ich zuerst, und ich tue jetzt einfach mein absolutes Laienwissen wiedergeben, du korrigierst mich. Ich habe ein Aktienkapital von 100'000.
Richtig.
Dann muss ich einen Teil von meinen Gewinn in die gesetzliche Reserve rein tun und darf die nicht direkt ausschütten, bis ich mindestens 50% vom Aktienkapital als gesetzliche Reserve habe. Ist das richtig?
Nico, du bist super. Weil du hast sogar das neue Aktienrecht schon im Kopf. Weil früher war es weniger, es war bis 20%. Jetzt ist es bis 50%. Es hat sich auch mit den Superdividenden und all dem Zeug, das du ausschüttest, hat es auch noch etwas gegeben. Aber jetzt ist es eigentlich 5% vom Gewinn, egal Dividenden etc., musst du gesetzliche Reserven bis 50%. Genau. Hast du aber noch nachher mehr in den gesetzlichen Reserven oder Kapitaleinlagenreserven? Das ist ein anderer Begriff anhand von Reserven, wo ein Kapitalgeber, ein Inhaber zahlt noch ein. Dann gibt es Kapitalreserve, nennt sich auch ACO. Es gibt ganz viele Begriffe für das. Das sind auch Reserven. Ich entschuldige mich jetzt schon für meine Fachbegriffe.
Ich probiere es dann wieder runterzubrechen.
auf jeden Fall, es ist so, alles was in eurer Reserve ist, wenn ihr eure Bilanz anschaut und ihr könnt die vom Treuhänder bekommen oder sie selber machen, all das, was in dem Position Eigenkapital umschwirrt, müsst ihr anschauen. Und dort ist eigentlich gesetzliche Reserve. Dort dürft ihr aber nur bis 50% nehmen. Ihr dürft alles, was drüber ist, dürft ihr nicht nehmen für die Berechnung. Ihr nehmt das plus Aktienkapital. Genau, dann von dem die Hälfte.
Also das heisst eben, wenn ich schon gute Jahre hatte, in der Vergangenheit und gesetzliche Reserve bis die 50% aufgebaut haben. Also das heisst, wenn ich jetzt eben in dem Beispiel einmal 100'000 Aktienkapital, 50'000 gesetzliche Reserve habe, dann muss ich schon reagieren, wenn ich unter 75'000 gehe und nicht, wenn ich unter 49'000 gehe, sondern immer von dem hoch die 50%. Das ist eigentlich meine Frage. Oder?
Ja, ich habe da relativ, also ich habe das Beispiel dabei. Ich kann es jetzt schlecht in die Kamera heben, aber weil es gibt ja viel Hörer. Eigentlich das hilft ja. Also das, die gesetzlichen Reserven helfen ja für die Grösse schlussendlich. Und das ist eigentlich, weil die Berechnung wird ja von dem gemacht, die Hälfte. Und darum, umso mehr gesetzliche Reserven du hast, umso später kommst du in den Kapitalverlust rein.
Das ist schon klar, aber meine Frage ist es die Hälfte vom Aktienkapital, wo ich drunter muss fallen, dass ich im Kapitalverlust bin? Weil dann muss ich ja zuerst die gesetzliche Reserve weg und dann das Aktienkapital. Oder ist es eigentlich von diesen 150'000, wenn ich einmal volle gesetzliche Reserve habe, wenn ich dann dort drunter fallen, also und die Hälfte von dem reduziert habe, ist es dann, dass ich reagieren muss? Ich bin voll spezifisch, du schaust mich so entgeistert, das tut mir leid.
Nein, ich verstehe dich, ich habe dich nicht ganz verstanden, das ist so ein bisschen das Problem.
Du hast ja gesagt, man muss reagieren beim Kapitalverlust, wenn man unter 50% vom Eigenkapital fällt.
Richtig.
Und das ist, wenn ich jetzt einfach zuerst habe ich 100'000 Franken, ich gründe und ich mache direkt einen Verlust. Und dann bin ich irgendwann unter diesen 50'000 Aktienkapital. Das bedeutet, dann habe ich ja 50% vom ursprünglichen Eigenkapital reduziert, dann mache ich den Kapitalverlust und muss die Revision machen. Andere Situation. es läuft mir zuerst gut. Mhm. Ich habe mit 100'000 Franken Aktienkapital gestartet und nach 10 Jahren habe ich 100'000 Aktienkapital und 50'000 Franken gesetzliche Reserve. Mhm. Und jetzt fängt es mir an schlecht laufen. Mhm. Und jetzt mache ich Verlust. Mhm. Wie weit muss ich jetzt mein Eigenkapital reduzieren, dass ich den Kapitalverlust habe und muss eine Revision machen? Muss ich jetzt auf 75'000, unter 75'000 gehen, weil heute ist ja mein Eigenkapital 150.
Wir reden eben vom Falschen. Wir verstehen dort, es hilft. Du meinst, es schadet, aber eigentlich hilft es, weil es wird anders berechnet. Weil was ich da mache, dass wir die Hörer jetzt nicht ganz verlieren, ich tue in die Show Notes oder in Spotify, kannst du das dort rein etwas anhängen?
Ich kann noch einen Link drin tun.
Okay, ich tue einen Link drin, mit der Berechnung. Ich werde dir zustellen, dass man die Berechnung zustellen kann, weil sonst sind wir dort, wir reden vom Gleichen, richtig, aber es hilft, so genau. Reserven helfen, dass du später reinkommst, nicht früher, weil du sagst, also, was wir jetzt davon ausgehen, ist, die 75 sind nicht Bezugsgrösse, es ist 150 und die helfen dir, umso mehr gesetzliche Reserven, umso später kommst du dort rein, in Kapitalverlust. Weil du hast ja genügend Kapital, also das wird dir abgezogen. Weil sie so...
Ich glaube, wir tun den Link rein und ich muss das nachhören und wir überlegen, ob wir das drinnen lassen. Vielleicht lassen wir das drinnen, vielleicht verlieren wir die mit dem, weil ich so dumm nachgefragt habe.
Nein, es ist voll okay, aber es ist ja wirklich ein wichtiger Punkt. Es grundsätzlich, was für euch wichtig ist, wenn ihr das Gefühl habt, dass so ein EK, Eigenkapital, also das ist wirklich nachher unten, ganz unten, niedriger ist als die Hälfte, was ihr in diesen ganzen Positionen drin habt, außer die freiwillige Reserve und es gibt noch ein paar andere Reserven für eigene Aktien, musst du auch reinnehmen, darum ist es eben sehr spezifisch. Dort müsst ihr aufpassen. Und dann meldet euch bei einem Treuhänder, ihr könnt sich bei uns melden, schaut einfach das an, das ist das Wichtigste. Weil euer Treuhänder sagt ab und zu, ja, ist easy, machen wir einfach.
Gut. Wir machen den nächsten Punkt. Eben, jetzt kann man das nicht mehr retten oder es läuft weiter, es ist dann vom Kapitalverlust, kommt man dann in die Überschuldung. Mhm. Was heisst das?
Die Überschuldung ist eigentlich am einfachsten. Oder den ist nicht mehr so einfach, aber es ist einfach im Sinne von erkennen. Ist eigentlich das EK, also das Eigenkapital, ist kleiner denn null. Es ist schlussendlich, hast du negatives Eigenkapital. Das heisst, du hast mehr Schulden als Vermögen. Sagen wir es so. Und dann ist eigentlich, ja, dann ist nicht mehr so rosig, weil das sind Anzeichen, dann ist man mit dem Kapitalverlust sind Anzeichen gewesen. Und Überschuldung heisst wirklich, dann sind, so vorher sind schon Sanierungsmassnahmen, jetzt kommen wir nachher ein bisschen drauf, was sind so ein bisschen Massnahmen, die man treffen kann. Sind wirklich, dann ist Not am Mann und dann haben wir Fristen, zum Beispiel eben 90 Tage, wo man muss handeln.
Aber auch dort, theoretisch, ist es möglich, dass ich zwar überschuldet bin und trotzdem noch Geld auf meinem Konto ist.
Ja.
Weil ich ja
das
kann,
ist sehr gut möglich.
Ich sage jetzt Darlehen haben und so weiter. Und das heisst, auch dort hat man dann, glaube ich, manchmal das Gefühl als Unternehmer, solange ich meine Rechnungen kann zahlen, ist alles gut. Mhm. Und von Gesetzes wegen ist das nicht zwingend so, sondern es kann sein, dass ich eigentlich noch Liquidität habe. Weil mir irgendjemand, vielleicht aus dem privaten Umfeld, trotz meiner schlechten Zahlen noch ein Darlehen gegeben hat. Mhm. Trotzdem bin ich überschuldet und muss reagieren und die Fristen einhalten. Sonst habe ich dann gröbere Probleme.
Richtig. Dort, aber meistens ist es so, dass du nicht mehr so viel Geld hast. Also unser Case ist, also die Cases, die wir betreuen, wenn du dort drin bist, hast du meistens, also, wir betreuen auch ein bisschen grössere Unternehmen, die haben schon noch Geld. Also, jetzt einfach so jetzt für euch als Hörer, die haben zum Teil Millionen auf dem Bankkonto. Mhm. Aber die haben auch Millionen Schulden, die sie zurückzahlen müssen. In kurzer Frist. Eben Bankdarlehen, Kredit, also, grosse Leasingverträge oder sonst irgendetwas, wo das Geld wieder abfließt. Dort ist eigentlich Liquiditätssicherheit das A und O. Dort das habe ich jetzt nicht mit dir abgesprochen, aber wir nutzen Bexio eigentlich dort mit der Resio-Anbindung. Die Resio ist eine Liquiditätsplanung. Und dort benutzen wir das viel für das. Aber die Überschuldung ist eigentlich, also nur mal ein bisschen zurückkommen, die Überschuldung ist das Wichtigste, eigentlich, dass man dort wieder das Vorgehen macht, wo man beim Kapitalverlust auch macht. Weil es gibt auch wieder einen richtigen Entscheidungsbaum, wo man eigentlich vorgehen, ist das gegeben, ist es nicht gegeben, muss man es machen, muss man es nicht machen. Hm. Und dort, wichtig, auch wieder wichtig, so, wenn ihr dort Verwaltungsrat sind und keine eingeschränkte Revision immer noch nicht gemacht habt, machen sie, erstens, das ist mal das Erste. Dann, kurzfristige Sanierungsmaßnahmen sind, dass man dort mal zu den Massnahmen kommt, weil das ist die häufigste, das ist auch bei einem Kunden, wo man sie gemacht hat, ist ein Rangrücktritt. Ich kann dort kurz auf den Rangrücktritt eingehen, Nico, wenn es dich interessiert. Rangrücktritt ist eigentlich der Inhaber meistens, das ist jetzt pauschal gesagt fast bei jedem Unternehmen so, dass der Inhaber irgendwo Geld in der Firma hat, wo er gegeben hat als Darlehen oder sonst irgendetwas. Bei der grösseren Firma vielleicht ein bisschen weniger. Dort ist Investor oder sonst irgendetwas. Auf das Geld ist meistens eine grosse Position oder eine grössere Position, kann man eigentlich wie verzichten oder den Rang, das ist jetzt im Namen, im Rang zurücktreten. Das heisst, man tritt hinter alle anderen Gläubiger, so alle anderen Kreditoren, tritt man gegen alle anderen zurück. Das heisst, man verzichtet eigentlich auf seine Forderungen und ist der Letzte, der Geld bekommt. Mhm. Im Konkursfall. Und das macht man in diesem Fall eigentlich immer.
Also wenn du sagst, eben viele haben dann die Darlehen in ihrem Unternehmen rein, ist das meistens schon eine Folge davon, dass es nicht so gut gelaufen ist? Also dass eigentlich nicht so gut läuft und darum dann vielleicht die Inhaber anfangen, nochmal Geld in die Firma schiessen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt bei mir auch so der Fall. Also ich kann auch der Firma Geld geben und bei uns läuft es gut. Gott sei Dank. Aber es kommt darauf an, dass du ja das Geschäft und das Private oft nicht so trennst. Aus gewissen, weil es einfach nicht geht. Und dann entstehen die Kontokurrenz, entstehen Darlehen, du willst etwas kaufen, wir haben ja etwas gekauft. Und wenn man das aus Eigenmittel finanziert, gibt es ein Darlehen drin, wo halt unvorgesehen sind. Darum nicht immer. Die Darlehen, die nachher geschüttet, also nachher gegeben wird, wenn es nicht so gut geht, das sind eigentlich dann wirklich so zum noch retten, was man kann retten. Das sind, da komme ich nachher auch ein bisschen drauf, sind Kapitalerhöhungen, die man macht und nachher wo man Geld hineingibt oder Kapitalherabsetzungen, das ist das Aktienkapital, tut man vernichtet eigentlich, man verzichtet auf Geld, das man mal eingezahlt hat. So Sachen sind Sanierungsmaßnahmen. Mhm. Aber der Rangrücktritt ist auch eine Sanierungsmaßnahme, aber der ist, wie soll ich sagen, der ist meistens aus Vergangenheit. Der ist nicht nicht aus, so, das ist jetzt bei uns, man macht nicht ein Darlehen und nachher geht ein Rangrücktritt. Das ist meistens, wo Geld geflossen ist, schon in der Vergangenheit, dass man die einfach wie zur Zeit rückstellt. Man kann das wieder auflösen. Also, erstens, Thema Rangrücktritt ist ein wichtiges Thema, weil man sollte es machen und es ist nur einfach zu machen. Man muss schreiben, dass Zinsen, das ist eben auch neu, Zinsen sind auch gestundet auf dem Darlehen. Zinsen, sowie die Rückzahlung von dem Darlehen, ist gestundet oder bis unwiderruflich eigentlich. Und der Rangrücktritt muss auch unwiderruflich grundsätzlich abgeschlossen sein. So nicht so, ich mache jetzt Rangrücktritt 3 Monate und nachher zahle ich es mir wieder aus. Man kann ihn aber wieder auflösen, wenn man wieder eine Revision macht und das Aktienkapital wieder voll hergestellt ist und der Revisor sagt, ja, Zahlungsfähigkeit ist wieder hergestellt, dann kann man das wieder auflösen. Dann bekommt man das Geld, kann man das Geld wieder rausnehmen. Aber erst dann. Das ist auch noch wichtig, ehrlich gesagt, zum Rangrücktritt.
Okay, also man ist in der Überschuldung, nehmen wir machen einfach weiter, man ist in der Überschuldung, man kann einen Rangrücktritt machen. Warum hilft das? Die Schulden sind ja gleich noch da. Warum ist das etwas, was man sonst machen?
Das ist einfach kurzfristig zum Bilanzsanieren. Das ist eine operative Massnahme. Das ist nicht... Wenn dort grosse Zinsen gezahlt werden, als Beispiel, oder Zinsen gezahlt werden, dann würde es nur der Zins oder Rückzahlungen vereinbart worden sind, die müssen wir halt nicht zahlen. Das ist per se das Erste. Aber das hilft für die Sanierung nur bilanztechnisch. Mhm. Und das ist das Erste, was wir hier bekommen wollen. Wir wollen mal bilanztechnisch wieder okay dastehen, dass man sagt, okay, es macht überhaupt Sinn fortzuführen. Weil, wenn man nachher in der Bilanz schon sieht, okay, das macht alles gar keinen Sinn mehr, dann macht man eigentlich die Bilanz, tut man nachher zu Liquidationswert oder Veräußerungswert machen. Und die ist massiv tiefer, meistens, weil man muss alles verkaufen und dann sieht es meistens nicht mehr so rosig aus. Aber es gibt noch einige andere Sachen, die man machen kann. Das sind so Aufwertungen, die ich vorher gesagt habe. So, man kann Aufwertungen von Immobilien zu Marktwert aufwerten in einer Sanierung. Also, oder Beteiligungen aufwerten. Das heisst, wenn jetzt die Gesellschaft hat Beteiligung an einer Tochter, die kann man aufwerten zu Marktwert. Aber immer nur, bis man den Kapitalverlust wieder beseitigt hat, nicht einfach riesen drüber. Und auch Immobilien, das wird oft gemacht. Mit Immobilien aufwerten, weil die hat man wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht mehr aufgewertet und die haben die Werte gestiegen. Dann stille Reserven auflösen. Also viele Unternehmen, die Warenhandel haben, haben ein Warenlager. Dort macht man ein Warendrittel, sagt man dem. Man tut eigentlich stille Reserven bilden. Das ist einfach buchhalterische Massnahmen, die von Gesetz wegen gehen, natürlich. Wo das Steueramt, oder das Steueramt nicht, aber eigentlich Gesetz sagt, das sind gewinnmindernde Massnahmen, die fängt man an auflösen, stille Reserven auflösen, wo man kann, eigentlich in allen Bilanzpositionen.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst, aber wenn, dann mach es mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding», alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren. Also das ist eben so etwas, was als Unternehmer relativ technisch ist, oder?
Ja.
Wo man dann nicht versteht, weil, oder wo schwierig ist zu verstehen, weil eigentlich die Immobilie hat immer noch gleich viel Wert, aber ich habe vielleicht die vorher über mehrere Jahre abgeschrieben und eigentlich ist sie aber in Wert gestiegen. Und das heisst, bis jetzt ist sie vielleicht mit random Beispiel 1 Million in den Büchern und darum ist mein Eigenkapital negativ. Aber theoretisch oder effektiv hat die Immobilie mittlerweile 2 Millionen wert. Dann kann ich die aufwerten.
Bis gibt ich dann Aufwertungsrechte. Ja, Entschuldigung, ja.
Nein, erklärst du. Dann kann ich die aufwerten, sodass eben ich nicht mehr überschuldet bin.
Genau. Es gibt dann Aufwertungsreserve, nennt sich das. Es ist dann, die Immobilie geht dann von 1 Million auf 2 Millionen als Beispiel. Man muss sie nicht mal abgeschrieben haben. Meistens die Immobilie steigt im Wert. Und dann kann man die aufwerten bis maximal Verkehrswert. Und die gehen nachher ins Eigenkapital direkt. Also es ist aktiv und die Gegenposition ist Eigenkapital, das sind Aufwertungsreserven. Und die geben wieder Eigenkapital. Und dann hast du wieder mehr EK. Und das heisst, meistens in der KMU-Welt, mit diesen Sachen, wenn du das einmal gemacht hast, hilft es. Aber es löst das Problem nicht grundsätzlich, weil eigentlich das Geschäft funktioniert nicht.
Genau.
Oder schlecht.
Aber das ist der erste Schritt, wo du sagst, es ist einfach einmal eine Bilanz wieder beschönigen, dass in der Bilanz möglichst keine Überschuldung mehr hast. Aber wenn du dann gleich weitermachst, ja, kommst du wieder an den gleichen Ort, weil du hast einen Verlust gemacht in den letzten Jahren, dass du überhaupt so weit gekommen bist. Und darum ist es zwar der erste Schritt, aber der löst das Problem nicht, sondern der löst kurzfristig einfach das Problem insofern, dass du nicht mehr überschuldet bist und dir das Zeit bringt. Oder?
Ja, was nachher beißt, ist eigentlich Zahlungsfähigkeit. Das ist das, weil das gibt dir alles kein Cash. All das, was wir jetzt besprochen haben, gibt dir kein Geld. Und wir sind eigentlich als Treuhänder, was wir unterschiedlich machen, zum jeder Hörer, der jetzt das gehört hat bis dahin, was wir unterschiedlich machen, ist, Treuhänder machen bis dahin, die meisten, sagen, ja, man kann das Dings, aber das löst das Grundproblem nicht von, eure Firma geht schlecht, weil ihr zahlungsunfähig seid, weil ihr keine Liquidität habt. Dort kommen wir eigentlich ins Spiel, dort helfen wir. Und das ist dann, wie soll ich sagen, außergewöhnlich für einen Treuhänder, hätte ich jetzt mal gesagt. Alle Treuhänder, die das machen, props on you. Weil das machen wenig Treuhänder, dass sie nachher wirklich sagen, was kann man operativ ändern?
Und was ist das zum Beispiel?
Zum Beispiel, ich habe das Beispiel, das wir genannt haben, also wo im Podcast war, oder ein paar, wir haben viele Beispiele, leider haben wir viele Beispiele. Ich hoffe, es kommen wieder bessere Zeiten, dass man sagt, man kürzt Debitoren, Zahlungsfrist, dass man Debitoren nicht mehr 60 Tage, 30 Tage, sondern auf 10 Tage macht. Dass man Vorauszahlungen für gewisse Projekte verlangt, wo man vorher keine Vorauszahlung hatte. Dass man Kreditoren verhandelt, dass man später zahlt, nicht mehr in 30 Tagen, sondern in 60 Tagen oder von 10 Tagen auf 30 Tage. Dass man immer am letzten Tag zahlt. Das ist unangenehm. Für viele Unternehmer, sie zahlen zum Teil die Rechnung, wenn sie bekommen, aktuell. Aber wir fangen an, letzten Tag zu zahlen. Unfaire Praxis, dass man auf die erste Mahnung wartet, erst dann zahlt. Mache ich ungern, aber haben wir auch schon gemacht. Aber dort eigentlich der Kreditor, oder wo man Geld schuldet, tun wir immer zuerst informieren, dass es uns nicht gut geht oder nicht so gut geht. Und dass man mit ihm verhandelt. Und dann eigentlich schaut, okay, Kosten cutten. Überall, wo es geht, wo man kann, Kosten optimieren. Und eigentlich ins operative Geschäft einsteigt, wo fließt das Geld hin, langt die Marge. Wir haben einen Unternehmer getroffen, der 20 Jahre das Geschäft und nur weil der Stahlpreis sich oder irgendeinen Preis im Einkauf sich ein bisschen angepasst hat und er die nicht mitkalkuliert hat und er zu viel Material eingekauft hat, aber nur zu wenig gebraucht hat, ist er in die Zahlungsunfähigkeit oder in die Zahlungsschwierigkeit hineingekommen. Und das hat er nicht gemerkt. Er hat gefunden, die Mitarbeiter kalkulieren falsch, es ist einfach, sie arbeiten nicht richtig, nicht genug schnell und alles Mögliche. Dabei hat es andere Sachen gegeben. Und dann haben wir bei der einen Factoring eingeführt. Factoring ist, du verkaufst deine Debitoren an eine Drittfirma eigentlich, bekommst das Geld am nächsten Tag, aber nicht 100%, sondern nur als Beispiel 90%. Und dann der Rest minus einen Abschlag, Kommission und Gebühren und alles Mögliche, Zinsen, bekommst du dann, wenn der Debitor zahlt. Und so kommst du an dein Geld früher und kannst früher wieder eigentlich schaffen damit. So Massnahmen, das sind jetzt ein, zwei Beispiele, es gibt noch viel, viel mehr. Ich weiss nicht, wie du das noch ausführlich behandeln willst. Sales and Leaseback ist noch etwas. Man hat Fahrzeuge, die man gekauft hat, einen grossen Wagenpark und Geldbunden eigentlich dort oder Maschinen und die verkauft man und man least sie wieder zurück. Dann hat man gerade einen grossen Batzen an Geld. Logisch gehört es einem nicht mehr. Aber man hat einen grossen Batzen an Geld, weil man hat das ganze Geld in der aktiven gebunden und nachher zahlt man einfach Leasingrate. Und dann ist halt jeden Monat eine Rate prozentual, aber man hat wieder eine grosse Geldposition. Das bringt wirklich Cash. Das sind so Massnahmen, jetzt zum ein paar nennen, wo wir bei grossen Firmen, das ist nicht nur kleine, wirklich grosse Firmen gemacht haben, wo der Treuhänder und alle möglichen gesagt haben, ah, du musst Konkurs machen. Und jetzt sind wir ja, dann als Berater hinzugekommen.
Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Häufig kleine Sachen oder viele kleine Stellschrauben, wo man dann extrem unterschätzt, was das kann für einen Einfluss haben. Eben gerade, wenn man sich denkt, ja, so Zahlungsziel, das hat doch keinen Einfluss. Wenn man das mal ausrechnet, dann hat man wahrscheinlich meistens Tränen in den Augen, weil man denkt, was habe ich in der Vergangenheit immer gemacht. Also es gibt so Sachen, wo man wirklich kann optimieren, wenn man die Expertin ist und wo es sich halt einfach lohnt, in dem Moment dann gleich das Geld in die Hand nehmen, um an jemanden anzukommen wie an euch und das Geld nochmal zu investieren. Es ist, ja,
meistens ist es teurer. Das ich noch mal kurz gesagt habe. Meistens ist es teurer im Nachhinein, weil die Firma ist weg, wenn man nichts macht, als jetzt, wenn man ja wirklich, wir zeigen gerade am Anfang auf, was man machen kann. Und wir kommen nicht rein, es kostet mal zuerst mal 50.000 Franken upfront und dann schauen wir, was wir können machen. Wir zeigen am Anfang auf, das kann man machen. Das wird x Geld mal reinbringen und ja, wir sind kein Konkurshaie. Wir wollen das gar nicht. Wir machen das wirklich, weil wir den Unternehmen helfen wollen.
Und ich glaube, was man einfach auch noch unterschätzt, ist, wenn man es eben nicht macht oder schleifen lässt oder denkt, ja, es kommt schon gut, dann gibt es einfach auch noch die rechtliche Seite, also nicht nur die finanzielle Seite und vielleicht ist das Geschäft dann irgendwann weg und Konkurs, sondern man hat sich als Unternehmer, als Verwaltungsrat und in den allermeisten Fällen ist man beides, ist man Geschäftsführer, Verwaltungsrat und so weiter, hat man sich also Fristen zu halten und sonst geht einfach plötzlich eine private Haftung auf. Man haftet plötzlich auch mit Geld, wo man das Gefühl hatte, haftet man nie, weil man hat ja ein AG oder eine GmbH gehabt. Aber dann schafft man eben, es gibt so Fahrlässigkeit, fragst du, wie bewusst ist man sich das und so weiter. Also einfach, das darf man auch nicht unterschätzen, dass, wenn man da nicht richtig macht, wenn man sich dort nicht an die Sachen hält, wird es noch viel, viel teurer, weil es eben auch auf dieser Seite noch Folgen haben
kann. Und dort noch im 25. Letzter Einschub, im 25. sind es Konkursverschleppung. Im 25. wird massiv aggressiver angeschaut als in der Vergangenheit, weil sie eben genau so Massnahmen getroffen haben, dass es nicht passiert. Und dort immer ein guter Berater, wenn ihr den ganzen Stress habt, weil dort habt ihr ganz viel Sorgen. Und dort holt euch jemanden, der euch an der Seite steht und sagt, was muss ich jetzt machen? Jetzt bin ich in dieser Situation, sag mir, was ich machen muss. Und dann musst du auf den vertrauen, dass er richtig dir das Richtige sagt, was du jetzt machen musst. Das ist wirklich wichtig. Weil dort kannst du viele Sachen falsch machen.
Ich liebe es, Marco. Ich hoffe, es war spannend für alle anderen, weil wir haben im Vorgespräch gedacht, ja, das ist eine kurze Folge heute. Was wollen wir über einen Konkurs auch lange reden? Jetzt sind wir gleich bei über 3/4 Stunde schon. Also, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, weil eben, es ist keine Chance, das alles in eine Folge reinzupacken. Es gibt so viele Individualfälle. Wenn ihr in einer Situation seid, wo es eurer Firma gerade nicht so gut geht, wo ihr vielleicht Hilfe bräuchtet, dann meldet euch bei Marco und zeigt euch auf, was machbar ist und wie sie können helfen. Und ansonsten schreibt einfach, fragt nach, wenn etwas nicht klar ist. Unbedingt. Wir hoffen, es war spannend gewesen, nicht zu technisch, nicht zu kompliziert und meine Fragen haben euch nicht zu fest rausgebracht. Merci vielmals dir, Marco. Den Link, den du gesagt hast, findet ihr in den Shownotes und ansonsten hoffe ich immer noch, dass es bei euch im Moment gut läuft und viel Erfolg in Zukunft. Und wenn es einmal nicht so läuft, wisst ihr, wer der Ansprechpartner ist. Super. Danke dir. Ciao, Marco.
Danke dir, Nico. Tschüss, ciao.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.